Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger gegen Markus, live on Tour. Im Saal vom Restaurant Dörfli im Uetikerhaus in Uetikon Waldeck. Präsentiert von der Emil Frey Schlieren. Jetzt mit den neuesten Elektro-Toyota-Personenwagen und Nutzfahrzeugen.
Danke, danke vielmals für den grossartigen Empfang hier in Uetiken. Machen eine Sendung mit 5 Themen heute. Also 14. Juni steht vor der Tür. 10 Millionen Abstimmung. Wo stehen wir? Erst sehen wir dann eine neue Führung bei Fernsehen, Radio, SRF. Wie ist die Bilanz eigentlich von der bisherigen Führung gewesen? Der Trump will neue Zölle gegen die Schweiz erheben. Er findet dazu einen neuen Grund. Um was geht's da? Dann Josic Badran Rickli. Ständeratswahlkampf hat schon angefangen. Um den Irankrieg 100 Tage. Haben wir es bereits und kein Sende in sich. Fangen wir an mit der 10 Millionen Abstimmung. Markus, wir haben ja mehrfach darüber geredet. Wir reden jetzt über das Für und dagegen wollen wir nicht reden. Aber ich empfinde das als eine ganz komplexe Ausgangslage. Und schaurig viele Leute sind hin und her gerissen, wenn ich es eigentlich noch fast nie erlebt habe. Hast du das auch so erfahren?
Gut, ich selber bin nicht hin und her gerissen. Ich weiss, was ich stimme. Aber es stimmt, man kommt unglaublich gemischte Signale über. Ich hatte zuerst das Gefühl, es kommt durch. Jetzt habe ich eher den Eindruck, man kommt nicht durch.
Also die letzte Umfrage, Trend zum Nein, 5% mehr Nein-Stimmen, hat mich total überrascht. Also du bist ja ein Befürworter und hast das Gefühl, es kommt nicht durch. Ich bin ein Gegner und ich habe das Gefühl, es kommt durch.
Eben.
Jetzt haben wir mal aber etwas.
Wer ist der bessere Prognostiker?
Genau. Also, seine Prognosen stimmen ja meistens nicht, wie wir wissen. Ich hoffe, dass sie das mal stimmen. Gut. Also, jetzt machen wir etwas zum ersten Mal. Wir machen eine Abstimmung hier im Saal. Einverstanden? Also, wenn wir mal schauen, wenn wir sagen, nicht repräsentativ, ganz klar, aber trotzdem interessant. Also, wer wird Ja stimmen? Ui. Und wer wird Nein stimmen? Stimmenzähler, Mark. Nein, ich glaube, es ist klar.
Du musst jetzt mehren, wie zu Appenzell.
Hä?
Du mehren.
Nein, das ist jetzt klar. Es ist klar, ja. Und, wenn das so rauskommt, Markus, dann wirst du dich am nächsten Sonntag freuen. Und wenn es anders rauskommt, würde ich mich ändern, dann ein bisschen darüber freuen.
Gut, ich würde es noch ein bisschen differenzieren. Ich finde, letztlich ist mir es nicht so wichtig, wie das Abstimmungsresultat rauskommt. Es muss einfach knapp sein. Es muss knapp sein, damit klar ist, praktisch die Hälfte von der Stimmbevölkerung ist nicht einverstanden mit dieser Migrationspolitik, die keine Migrationspolitik ist, die einfach ein Aussitzen ist von unseren Behörden und von unseren Politikern seit 20 Jahren. Und wir machen seit 20 Jahren eine Abstimmung nach der anderen und die Behörden sagen, ist uns doch gleich. Es geht um Demokratie und da ist eigentlich wichtig, dass man einfach ein knappes Ergebnis hat.
Also, so redet ein Loser, ein absoluter Loser. Oder? Das ist ein schon guter, seine Rede, nachdem er verloren hat. Mal, das ist doch klar, wenn es verloren ist, ist es verloren. Kannst du doch nicht sagen, dann haben wir gewonnen. Das ist doch typisch Marco.
Nein.
Es gibt hoffentlich eine hohe Stimmbeteiligung. Und es ist natürlich klar, wer besser kann mobilisieren. Was hast du das Gefühl, wenn du jetzt Kampagnen anschaust? Wer können besser mobilisieren?
Ich glaube, die Kampagne der Gegner ist sehr gut. Die setzt wahnsinnig auf Angst, macht den Leuten Angst. Die haben das Gefühl, Deo tut uns kaputt machen.
Nein, sie machen
keine Pflegekräfte mehr. Nein, es ist eine Angstkampagne, weil die Argumente fehlen. Noch einmal, ich sage es noch einmal. 20 Jahre nichts gemacht, trotz Volksentscheid. Das hat es in der Schweiz noch nie gegeben, dass sich Politiker so futtieren um uns. Und deswegen ist ein knappes Ergebnis wichtig. Ob positiv oder negativ ist mir gleich. Deswegen bin ich nicht ein schlechter oder ein guter Verlierer, sondern grundsätzlich ist wichtig, die Hälfte der Schweizer sind nicht einverstanden mit dieser Larifari-Politik von unseren Larifari-Politikern.
Also, völlig falsch. Völlig faktenfrei natürlich, wie meistens. Weil wir haben so viele Abstimmungen gehabt über Personenfreizügigkeit, die sind alle durchgekommen. Du kannst nicht sagen, man hat sich nicht dran gehalten.
Ist Massenwanderungsinitiative.
Das ist die einzige, ist genau.
Ja. Aber jawohl. Das ist eine Volksinitiative gewesen, von Volk und Stand angenommen. Steht jetzt in der Verfassung.
Ja, gut. Also, aber gut. Und jetzt ist ein neuer Text drin. Weltweit zum ersten Mal ein Land, wo die Höchstgrenzen der Bevölkerung in die Verfassung hineinschreiben, wenn wir schauen, dass das durchkommt. Aber ich kann das einfach nicht stehen lassen, dass wir nichts gemacht haben. Wir haben etwa 10 Abstimmungen gehabt über Personenfreizügigkeit. Und die sind alle durchgekommen, Markus.
Roger, was haben Politiker gemacht seit 2014 in Sachen Einwanderung?
Ja, sie haben es durchgekommen.
Was haben sie gemacht? Du hast gesagt, stimme ich nicht, wenn ich sage, sie haben nichts gemacht. Was haben sie gemacht? Was hat es für konkrete Massnahmen gegeben, um die Einwanderung in die Schweiz abzubremsen? Wir sind das Land auf der ganzen Welt, wo die meiste Einwanderung hat. Wir haben mehr als 30% Leute, die im Ausland geboren sind.
Ja.
Wir haben eine unglaubliche Einwanderung gehabt und Politiker, was haben die gemacht? Das ist meine Kritik.
Also, Markus, wir haben Personenfreizügigkeit und die meisten Einwanderer kommen aus der EU. Und das hat die Schweiz x-mal bestätigt. Und deine Loser-Rede, die du jetzt schon gehalten hast, spar die auf in der Sonntag.
Du beantwortest die Frage nicht.
Was haben Maßnahmen,
die sie gemacht haben.
Die haben gar nicht müssen die Maßnahmen machen.
Die in der Verfassung verlangt
nein.
sind.
Nein, das ist so eine Wischi-Waschi-Formulierung mit der Massen-Einwanderung.
Die Schweiz steuert ihre Einwanderung selber. Aber, was haben sie gemacht?
Und Personenfreizügigkeit ist das Gegenteil.
Was haben sie gemacht?
Ja, also gut. Also,
du hast vorher gesagt, ich sage im Blödsinn.
Also, wir stellen fest, es ist ein unglaubliches Thema, unglaubliche Verwirrung, hin und her gerissen, und der Markus, der rechnet damit, dass er mit dem nicht durchkommt, und eben für einmal hoffe ich, liest mit deiner Prognose richtig. Reden wir über die neue Führung bei SRF, neue Direktion, neue Ressortleiter, ist eigentlich ein bisschen untergegangen in den Medien, das Ganze. Obwohl, es ist eigentlich noch bemerkenswert, oder? SRF, vor allem der langjährige Informationschef, der Tristan Brenn, tritt ab. Nach 12 Jahren ist ersetzt worden, oder wird ersetzt durch ein Duo, durch 2 Radioleute, was auch ein bisschen überraschend ist, dass ausgerechnet das Fernsehen, das im Zentrum steht, nicht, irgendwie im Vordergrund steht. Wie empfindest du denn jetzt die Leistung von der SRF-Informationsabteilung, die immer im Zentrum standen ist, auch von der Kritik von der SRG-Kritiker?
Ich meine, du hast es jetzt noch relativ vornehm ausgedrückt, oder? Der Tristan Brenn ist der Chefredakteur vom SRF. Und wenn früher noch der Chefredakteur entlohnt worden ist, und das ist eigentlich passiert, er ist noch nicht pensioniert. Der würde noch
weiter arbeiten. Er hat sich nicht beworben.
Ja, gut, klar. Das kennen wir, die Sprüche. Aber der Punkt ist, der wird eigentlich entlohnt. Früher war das ein Riesenthema gewesen. Wenn der Chefredakteur vom SRF geschickt wird, dann wäre das ein Riesenthema gewesen. Dass überhaupt niemand mehr interessiert hat, glaube ich, ist für den Tristan Brenn die schlimmste Niederlage überhaupt. Es stellt gar niemand fest, dass da einer an der Spitze fehlt. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage. Ich glaube, die Informationsabteilung vom SRF hat in den letzten 12 Jahren praktisch keine Innovation gemacht. Man sieht nicht, was die eigentlich machen. Und die Bedeutung praktisch von allen ihren Gefässen, und ich sage jetzt das als politischer Journalist, hat abgenommen. Und von dem her ist es nicht eine gute Leistung.
Also gut, das würde ich eigentlich bestätigen. Keine Innovationen, mit einer Ausnahme. Eine Sendung ist abgesetzt worden, eine Tagsendung am späten Montagabend.
Wie hätte ich die geheißen?
Auf Betriebe von der Nathalie Wappler hat der Tristan Brenn gesagt, ich muss dich entlassen. Und man hat dann verschiedene Gründe gebracht, warum die Sendung abgesetzt worden sind. Die haben alle nicht gestimmt. Der wahre Grund hat man aber nachher gesehen, nämlich mit was sie ersetzt worden ist. Der harte Tag ist ersetzt worden durch einen Soft-Tag. Das heisst, dort hat man nicht mehr wollen, kritische Sendungen haben. Und das spricht meiner Meinung nach nicht für das gehen. Ich hoffe, dass sich das wieder ändert. Wenn man jetzt vergleicht, was man sieht bei ARD und ZDF, wo so kritische Talkshows ein wichtiger Teil sind vom Programm, das fehlt bei uns. Und ich weiss jetzt nicht, Markus, ob du Glauben hast, dass die neue Führung da irgendwie wieder einen sauberen, kritischen Journalismus, wenn wir ihn auch da haben, in dem Programm da, dass man das in der SRG wieder hat. Gerade in der heutigen Zeit, wo der Journalismus weitgehend gefährdet ist, an vielen Stellen, wäre das wichtig.
Gut, ich glaube, alle wissen, dass ich befangen bin, wenn es um die SRG geht. Da bin ich immer sehr zurückhaltend, also, wie vorher auch. Sehr zurückhaltend. Nein, aber ich glaube, das SRF hat...
Kannst du erklären, warum du so befangen bist?
Meine Frau arbeitet dort.
Ah, gut, okay, gut.
SRF hat eine goldige Zukunft, wenn es die einzige, vielbeachtete, kontroverse Sendung würde ins Programm aufnehmen und die heisst Roger gegen Markus. Das könnt ihr machen.
Also... Keine Sorge, wird nicht passieren. so undenklich, undenkbar, dass so etwas könnte passieren.
Aber es ist schlimm, oder? Es ist schlimm, dass das undenkbar ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
Ja.
Auch ihr alle, die vielleicht falsch gestimmt haben. Ich sage jetzt nicht, wie ihr gestimmt habt. Aber ja. Es ist doch nicht normal, dass eine Sendung, die offensichtlich, wir sehen es ja an den Zahlen, so auf Beachtung stößt und wo die Leute gern haben, dass es tätscht und dass es unterschiedliche Standpunkte gibt, dass das im grössten Monopolsender kein Thema ist. Da sieht man, Leistungsprinzip nicht so wahnsinnig wirksam.
Also, hat er sich doch ein bisschen früher gewagt, trotz seiner Befindlichkeit im privaten Bereich. Gut, reden wir über Donald Trump. Wieder neue Zölle gegen die Schweiz. Er hat ja letztes Jahr hohe Zölle gemacht, ist dann vom eigenen Supreme Court als ungesetzlich beurteilt worden. Das Geld sollte wieder zurückgezahlt werden. Obwohl er gesagt hat, mit dem Geld, das wir holen, mit diesen Zöllen, können wir dann sogar die Einkommensteuern, können wir abschaffen. Ist alles Unsinn gewesen. Er tut es aber nicht so leicht zurückzahlen. Sagt, man muss klagen, etc., neue Figuren. Sucht jetzt neue Gründe, um auch gegen die Schweiz wieder neue Zölle zu erheben. Und hat etwas gefunden, oder offenbar hat etwas gefunden, weil wir Zwangsarbeit in anderen Ländern zulöhnt bei uns. Und darum soll die Schweiz und andere Länder bestraft werden. Was sagst du als bekennender Trump-Fan zu dieser Begründung?
Also erstens ist es natürlich birrenweich, aber ich habe immer gesagt, die Zollpolitik von Trump ist birrenweich, die habe ich noch nie verteidigt, die finde ich nicht gut. Zweitens hat sich das bewahrheitet, was ich gesagt habe, der Supreme Court hat zwar gegen ihn entschieden, aber er macht trotzdem weiter, es spielt keine Rolle. Er findet immer wieder einen neuen Weg, dass er die Zölle erheben kann. Und drittens finde ich es wirklich sehr, sehr ironisch, dass ausgerechnet Donald Trump jetzt das Zwangsarbeit Argument bringt, ist ein linkes Argument, ist ein dummes Argument, ist ein sautummes Argument und ist natürlich da, was Konzernverantwortungsinitiative hat wollen, wo wir abgelehnt haben, weil der Punkt ist der, wir sind nicht zuständig für andere Länder. Das ist der Punkt und sind wir ehrlich, es geht nur um China. Wer von euch hat ein iPhone? Also alle wahrscheinlich. iPhone ist überall Zwangsarbeit drin. Jedem iPhone ist Zwangsarbeit drin. Das stört Konsumenten normalerweise überhaupt nicht. Wir können da nicht darauf Einfluss nehmen. Und dass Donald Trump das Argument bringt, ist wirklich sehr rich.
Gut, also er findet oder er sucht immer ein Argument, ob er dann mit dem durchkommt. Eben, du hast erwähnt, Konzern, Initiative, die keine Verantwortungsinitiative, ist ja angenommen worden von den Schweizer übrigens.
Nein.
Ist dann am beim Ständerat.
Ja, gut.
Okay.
Ja, hey.
Die Mehrheit der Schweizer. Aber das jetzig das, was die Linken haben wollen, uns das einträgt, dass wir jetzt höhere Zölle zahlen müssen und dass offenbar die Methode nämlich mit Rolex und Goldbarren im Oval Office nicht mehr funktionieren wie beim zweiten Mal. Das ist doch die Situation, dass wir jetzt dem ausgeliefert sind, mit dem dümmsten Argument, das wir überhaupt hätten können.
Das ist ja noch nicht vorbei. Die Verhandlungen sind noch nicht vorbei und wir werden da wieder gewinnen. Da habe ich gar keine Ahnung.
Wir gewinnen?
Wir gewinnen immer. Weil die Amerikaner wissen ganz genau, die Schweiz ist ein guter Markt, ist ein wichtiger Markt.
Darum hat es
30% gegeben. Nein, wir haben jetzt schon die tiefsten Zölle bekommen vom Trump. Wir werden jetzt wieder die tiefsten Zölle bekommen.
Nein.
Das ist wahr. Der gewichtete Zolltarif, den wir bekommen haben, ist einer der tiefsten, weil die ganze Welt ausgesprochen worden ist von den Amerikanern. Aber nehmt das nicht so ernst. Es ist ein Theater von Donald Trump. Du bist ja der Erste, der Donald Trump nicht ernst nimmt.
Was?
Da musst du ihn wirklich nicht ernst nehmen. Bei der Zollpolitik musst du ihn nicht ernst nehmen.
Aber er hat es also versucht und hat ein riesen Problem gegeben in der Schweiz und 39% und Karin Keller-Sutter, wir haben es erlebt. Und dann die Goldbarren-Szene da mit Rolex im Oval Office, wo ja an Peinlichkeit nicht zu übertreffen ist. Nein, also das ist wirklich nicht die Art von Politik, wo man sich wünscht. Reden wir über den Ständeratswahlkampf im Kanton Zürich. Ist lanciert, 1,5 Jahre vor dem Wahltag, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Daniel Josi ist letzte Woche, was wir schon letzte Woche diskutiert haben, ist aus der SP ausgetreten und kommt jetzt als Unabhängiger, kommt er ins Rennen. Das hat eigentlich niemand so richtig überrascht. Aber überraschend war, dass am gleichen Tag Nathalie Rickli, SVP-Regierungsrätin, gesagt hat, sie wette dann wahrscheinlich, und hat das ganz klar gesagt, auch Ständerätin werden im Kanton Zürich. Hat dich auch überrascht, oder?
Erstens überrascht und auch enttäuscht. Ich finde das schlecht. Ich finde das schlecht.
Wieso?
Weil, die SVP muss ja sonst schon den Ernst Stocker ersetzen. Das ist nicht so einfach.
Und wenn
es noch zwei Leute ersetzen müssen, nämlich Nathalie Rickli auch, das ist für gesamtbürgerlich die landbürgerliche Mehrheit nicht gut. Und von dem her finde ich, die Nathalie Rickli soll jetzt den Job noch weitermachen. Sie hat 4 Jahre Zeit, sie ist noch jung, sie kann in 4 Jahren in Ständerat. Das ist nicht nötig, dass sie jetzt antritt.
Also, der SVP-Berater Markus Somm.
Die FDP, nein, sie hört ja nicht auf mich.
Aber noch so gern wär's. Aber warum macht sie das? Weil sie geht natürlich ein Risiko ein. Weil, wenn sie dann nicht Regierungsrätin wird im Frühling und antritt im Herbst als Ständerätin und dann nicht dort geht, und das ist schwierig für SVPler im Kanton Zürich, Ständerat zu werden. Der letzte ist von Menschengedenken, ist einmal Ständerat gewesen, der Hans Hoffmann. Also, das ist ganz schwierig. Dann können sie zwischen Stuhl und Bank gehen, und dann fragt man sich, warum macht sie das? Du kennst sie wahrscheinlich besser als ich. Ich kenne sie nur ein bisschen. Ist es das, weil sie einfach flüchten von ihrem Amt als Regierungsrätin nach der Maisano-Affäre im USZ oder im Debakel im Spital in Wetzikon? Oder hat sie das Gefühl, sie muss jetzt das machen, um dann in Bern können aufzutreten, wenn der Parmelin zurücktritt als SVP-Bundesrat, dass sie Bundesrätin werden kann?
Also erstens glaube ich, dass alles ein bisschen, es stimmt alles ein bisschen, aber es geht nicht um die Nachfolge Parmelin, sondern es geht dann eher um die Nachfolge vom anderen SVPler, weil Parmelin wird wahrscheinlich...
Der Rösti wird doch länger bleiben als der Parmelin.
Das sehen wir dann noch, aber der Parmelin wird Ende Jahr zurücktreten. Das wird jetzt schon Ende Jahr wird er zurücktreten, hat ein grosses Rückenleiden. Der wird nicht mehr so lange machen. Das ist zu früh. Es ist zu früh für Nathalie Rickli. Ah. Es ist zu früh. Nein, der Punkt ist bei der Nathalie Rickli, glaube ich, auch ein bisschen. Sie ist ein bisschen amtsmüde und will weg. Zweitens hat sie aber gesagt, sie würde nicht antreten bei den Regierungsratswahlen, wenn sie Ständerätin wird werden, das ist wichtig. Aber ich finde es ein Fehler, es ist für die Partei nicht gut. Nathalie Rickli soll bleiben. Und zweitens würde ich aber sagen, ihre Chancen, Ständerätin zu werden, sind eigentlich so durchaus intakt.
Intakt, also, dann haben wir ja noch die Jacqueline Badran, die das Ganze eigentlich ausgelöst hat, indem sie 2 Tage vor der Delegiertenversammlung gesagt hat, sie stände dann als Kandidatin zur Verfügung. Und jetzt ist das Feld immer grösser und es wird immer schwieriger. Wir haben ja noch Tiana Moser, die dann auch als Ständerätin natürlich als Amtsinhaberin einen Bonus hat. Es wird immer schwieriger. Und jetzt ist schon kolportiert worden oder vermutet worden, dass die Jacqueline Badran sich so verhält, wie sie sich immer verhält, dass sie dann am Schluss irgendwie sagt, ich komme doch nicht. Oder wie der Trump, dein Freund Taco, Trump always chickens out, ist jetzt Jackie always chickens out. Oder, dass sie dann, wenn sie merkt, dass sie es nicht kann werden, dass sie dann irgendwie etwas vorbringt, und da kann sie aber nicht viel gute Argumente bringen. Gesundheitliche Argumente eventuell noch. Aber sonst etwas anderes kann sie nicht machen. Sonst wäre sie eine, die wirklich kneift, oder?
Gut, der Unterschied zum Trump ist, dass sie nicht gewählt worden ist zum Präsidenten. Der ist immerhin 2-mal gewählt worden, zum höchsten Amt der Welt. Nicht ein so schlechter Rekord.
Weiss,
das kann Badran nicht vorweisen. Bis jetzt ist sie nur auf einer Liste gewählt worden mit einem guten Ergebnis, aber auf einer Liste, die nicht so wahnsinnig schwierig ist, wirklich gewählt zu werden, würde ich dann mal betonen. Ob sie Ständerätin wird, glaube ich überhaupt nicht. Die Art, wie sie politisiert, und ich sage das auch als ausgewiesener Polemiker, aber ich würde ja nicht Ständerat
Kollege von
werden. Ich würde nicht als Ständerat, ich würde nicht Ständerat werden. Jacqueline Badrin hat null Chance. Null Chance, dass sie Ständerätin wird. Sie ist linksextrem, sie ist frech, sie ist unverschämt und sie ist völlig überschätzt. Also die Bürgerlichen, die das Gefühl haben, das sagen jetzt über die von Wirtschaft grosse Ahnung hat, die täuschen sich. Aber Punkt, was du gesagt hast, für Trickli ist das alles kein Problem. Es sind die Linken, die sich jetzt gegenseitig Stimmen abjagen.
Welche Linke?
Es wird für Tiana Moser ganz eng und es wird für Badran eng und deshalb wird todsicher, da bin ich absolut sicher, ein bürgerlicher Ständerat werden und der beste Ständerat wäre aus meiner Sicht der Filippo Lüttenegger.
Das finde ich aber noch gut.
Nein, also,
weil die FDP muss ich auch noch reinbringen. Und ich habe an Filippo letzte Woche die Frage gestellt, er ist dort verabschiedet worden aus dem Zürcher Stadtrat, grosse Feierlichkeiten im Moraltengut. Dann habe ich gesagt, du musst ja dann auch einen bringen, aber du hast ja gar keinen. Oder? Und dann hat der andere gesagt, jetzt musst du ihm nicht auch noch an dem Abend, wo er, im Zentrum von seinem Feststaat den Abend verderben. Aber die haben wirklich ein Problem. Und wenn der Filippo mit 75, dann der Einzige ist, der die FDP noch bringen will, als Ständeratskandidat, dann wird es ein bisschen grotesk.
Die Republikaner haben auch niemand besseres als Trump. Also das ist normal. In einer guten Partei ist das normal.
Der Filippo, der hat aber schon gesagt, er will es nicht.
Nein, jetzt ganz ernsthaft, du kennst ihn auch gut, das wäre ein sehr guter Ständerat.
Aber er will es nicht. nicht machen. Das und ich meine,
das wenn, ich tue es jetzt extra öffentlich lancieren, damit es nicht unter Druck kommt.
Ja. Du pushst. Also ich habe mal schon mal einen Kampf gehabt, so eine Art einen Abstimmungskampf gegen Jacqueline Badran, wo es ums Zürcher Stadion gegangen ist. Bin ich natürlich dafür gewesen, ist ganz klar. Sie ist dagegen gewesen. Und sie hat dann verloren. Das hat sie also nicht lustig gefunden. Sie verliert nicht gern. Und darum, also könnte ich mir so vorstellen, Jaco, dass sie wirklich Jackie, Chickens out, dass sie das wieder mal machen.
Das wäre super, weil das würde SP wahnsinnig wehtun. Das stimmt.
Gut. Also, kommen wir zum nächsten Thema. Irankrieg, über 100 Tage. Kein Ende in Sicht. Donald verweist immer jetzt wieder auf andere Kriege. Vietnam war länger, Korea war länger, Zweite Weltkrieg war länger. Man merkt, das ist also völlig ausgeschossen, weiss überhaupt nicht, wie es weitergeht. Gestern wieder eine neue Eskalation. Iran beschüsst Israel. Und was macht Donald Trump? Er sagt, Israel, schiesset nicht zurück! Schiesset nicht zurück! Das heisst also, die Iraner sind am Drücker, sie bestimmen das. Und Donald Trump beschützt die Iraner. Oder? Ja, das ist doch jetzt die Situation.
Aber die Israelis haben ja zurückgeschossen.
Also sie haben,
die Israelis haben ja nicht
symbolische
gefolgt.
Art und Weise.
Nein, sie haben nicht gefolgt und das ist auch richtig. Und der Donald Trump macht da einen Fehler. Ich bin überzeugt, solange der Krieg geht, das ist besser. Die Blockade ist immer noch da. Das ist immer das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Und wenn du die neuesten Berichte anschaust aus Israel, Iran ist vor einem ökonomischen Kollaps. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. Und das Problem ist, dass der Donald Trump nicht Geduld hat. Aber sonst läuft es zurzeit hervorragend.
Katastrophal läuft es und der Krieg geht weiter. Und jetzt ist also nicht nur Öl ist teurer, nicht nur Helium gibt's fast nicht mehr, nicht nur Düngemittel gibt's nicht, sondern es wird also immer schlimmer. Und im Juli, wenn dann die Lager aufgebraucht sind, wenn es dann noch bis im Juli geht, dann gilt es erst ernst. Aber er hat ja gesagt, wo man ihn gefragt hat, wer denn überhaupt entscheidet, ob man zurückschlagen kann. Er hat gesagt, I call the shots, oder? I call the shots. Und eben, wie du gesagt hast, der Netanyahu hat trotzdem zurückgeschossen. Jetzt hat er nicht einmal den Netanyahu
eingriff. Du hast vorhin gesagt, symbolisch.
Ja.
Was ist jetzt?
Ja.
Was ist jetzt? Haben die Israelis, ich finde, die Israelis sind gut zurückgeschlagen. Zweitens finde ich, die Israelis sollten nicht immer auf den Donald Trump hören, aber sie müssen natürlich, das ist ja logisch. Aber am Schluss vom Tag wird es so laufen, wie ich schon die ganze Zeit sage. Der Donald Trump kommt nicht aus dem Krieg raus, weil die Iraner sind zu dumm und zu fanatisch, dass sie überhaupt einen Verhandlungserfolg wollen. Sie wollen das gar nicht. Sie haben das Gefühl,
also wie geht's denn aus?
Das Regime bricht zusammen aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie einfach verlumpen. Sie verlieren jeden Tag 500 Millionen Dollar. Jeden Tag. Sie halten das nicht lange durch. Es ist bis im Herbst vielleicht, bis im Winter spielt keine Rolle, wenn die Amerikaner Geduld haben, dann ist Iran bald weg. Und es muss weg sein. Iran ist eins der schlimmsten Regime, was es überhaupt gibt. Wir haben jetzt die Chance, dass das wegkommt.
Also. Absolut einverstanden. Das ist wirklich eins der schlimmsten Regime. Die Frage ist nur, wie bringt man es weg? Was sagte Donald Trump letzte Woche? Einen Satz will ich noch zitieren. Und ich will wissen, wie du da reagierst. Er hat ja den Führer, der Ayatollah, umgebracht oder umbringen lassen. Seine Frau, dann die Frau vom Sohn und der Sohn selber verletzt. Und was sagt Donald Trump, wo man gefragt hat, ob er den Ayatollah, die jetzige, will treffen? I would be honored to meet the Supreme Leader. Wie findest du denn das?
Das finde ich super.
Das finde ich super.
Nein, tu noch mal unterscheiden zwischen den Verhandlungen, die man gegen aussen, dem Roger Schawinski, sagt, und dem, was man nicht sagt. Und ist doch klar, dass er öffentlich nicht so dumm ist und sagt, ja, das ist ein Sauhund, ich will aber mit dem reden.
Ja, das kannst du doch nicht. Das kannst du
doch nicht. Ist doch gleich. Das ist doch eine Demütigung.
Aber
das ist doch eine Demütigung von dem Typ, dass er nachher sagt, ich fühle mich geehrt, wenn ich den treffen darf. Das finde ich jetzt wieder sehr gut.
Wenn du sagst, das Regime muss weg,
ja.
Wieso sollen wir dann mit dem Supreme Leader verhandeln?
Weil der Donald Trump das Gefühl hat, er finde einen Weg, mit denen zu verhandeln. Und da sage ich schon lang gut Glück. Er wird es nicht schaffen, aber er glaubt es immer noch. Und je länger das es geht, umso besser. Das Entscheidende ist immer wieder, Roger, ich habe es immer wieder gesagt, Blockade muss aufrechterhalten bleiben. Und wenn die aufrechterhalten ist, dann haben wir kein Problem, dann bricht das Regime zusammen.
Also, du wartest jetzt darauf, dass das Regime zusammenbricht. Mhm. Wir haben jetzt 100 Tage schon. Donald Trump hat gesagt, 4 bis höchstens 6 Wochen. Jetzt sind wir schon länger über die Zeit. Reden wir doch zum Schluss jetzt noch wieder einmal, ich glaube, es ist dringend, einmal über die Ukraine. Vor gut einem Jahr ist ja der Zelensky im Weissen Haus und hat, dann gehört von Donald Trump, you don't have the cards. Du hast nichts. Du verlierst. In der Zwischenzeit hat sich das Blatt gekehrt. Die Ukraine ist endlich wieder dran. Der Donald Trump hat nichts gemacht für die Ukraine. Keine Waffen geliefert, kein Geld geliefert, hat alles gestoppt, weil sein Freund hockt im Kreml, der Wladimir Putin, den frisst er aus der Hand und tut auf diese Art und Weise den Krieg verlängern. Und dabei weiss doch jeder, und das weiss sogar du, es kann nur einen Frieden geben, wenn der Putin in der Defensive ist. Nur wenn er das Gefühl hat, er kann nicht seine Ziele erreichen, dann könnte es eine Art von Frieden geben. Und der Donald Trump, im Gegensatz zu den Europäern, die du immer lächerlich machst, hat nichts gemacht. Die Europäer haben 90
und der Herr
Milliarden.
Merz, was hat denn der Herr Merz gemacht? Hat er irgendwann mal irgendetwas gemacht in der Ukraine, wo irgendjemand gemerkt hat,
90 Milliarden! Die ganzen Waffen kommen aus Europa.
Hör doch auf, look.
Das stimmt.
Die Ukraine ist jetzt zurzeit in einer sehr guten Situation. Sie sind in der Offensive.
Und warum?
Die Russen sind total in der Defensive. Unter anderem wegen amerikanischer Technologie. Wie sie zum Beispiel mit einer Firma zusammenarbeiten in Amerika, wo ihnen direkt live Satellitenbilder zustellt. Und dann können sie mit dem Smartphone, können Soldaten in der Ukraine jetzt unglaublich schnell Ziel treffen. Ohne Amerika wäre die Ukraine schon lange weg. Und ich verstehe nicht, dass du, wo Amerika gern hast, da die ganze Zeit das
Kleinrecht. Aber er lässt doch die Ukraine im Stich.
Die Leistung der Amerikaner ist so überragend. Und zwar über die ganze Zeit. Nicht nur Joe Biden, auch Donald Trump Zeit. Überragend, während die Europäer nichts gemacht hat. Wenn die Amerikaner nicht da wären, die Ukraine wäre schon lange untergegangen. Und dass der Putin ab und zu davon profitiert hat, dass der Donald Trump auch da sich getoschen hat und immer gemeint hat, mit dem kann man einen Deal machen, weil er das Gefühl hat, man kann hier mit allen einen Deal machen, spielt keine Rolle, weil bis jetzt hat er nicht das Gegenteil gemacht.
Also,
er hat bis jetzt nicht Waffen abgezogen. Er hat nicht verhindert, dass Intelligence der Ukraine gegeben wird. Das hat alles nicht
passiert. Also Markus, man kann ja verschiedene Meinungen haben. Mhm. Aber das ist so totale Fake News, die du jetzt verbreitet hast. Die Amerikaner haben wollen im Kongress, dass Waffen freigegeben werden, etc. Ist blockiert worden. Erst jetzt langsam, wo ein paar Republikaner auf die andere Seite gewechselt haben, heisst, es gibt wieder mal Geld und es gibt wieder mal Waffen. Und wenn du sagst, es sei überragend, was die Amerikaner gemacht haben, dann ist das einfach totale Fake News. Und du kannst ja, nein, du kannst nicht gleichzeitig für den Trump sein und gegen den Putin. Das sind Buddies, die arbeiten zusammen.
Löse dich mal vom Trump. Du siehst die ganze Welt nur noch durch den Trump. Das ist unglaublich.
Was?
Ich glaube, ich kenne niemanden, der so ein Fan ist von Trump im negativen Sinn. Du siehst die ganze Welt nur noch in dem Sinn. Es geht doch darum. Warum ist die Ukraine jetzt überlegen? Und da ist der Anteil der Amerikaner etwa 90%. 1% ist der Merz, 1% der Macron und 1% der Starmer. Die Europäer haben keine Chance. Warum? Weil sie gleich sind wie wir Schweizer. Seit 20 Jahren haben wir das Gefühl, es ist ein ewiger Frieden und andere sollen das finanzieren. Das ist wahr.
Also, die totale Fake News, man kann das nachlesen, überall in allen seriösen Zeitungen, kann man nachlesen oder in anderen Portalen und so, was er jetzt erzählt hat, 90% Amerika und 1% März und so. Das ist total grotesker Unsinn. Aber jetzt wollen wir das abbrechen, übrigens, Donald Trump verliert jetzt laufend mehr Nerven. Gestern Abend ein grosses Interview bei Meet the Press, bei NBC, ist dort Christine Welker gewesen, die grosse Moderatorin, die auch schon Präsidentendebatten moderiert hat. Und wo sie ihnen ein bisschen gelöchert haben, gesagt, hast du einen Beweis für deine Lügen? Wie die Lügen, die du jetzt präsentiert hast? Ist er rausgelaufen? Rausgelaufen! Der Donald Trump verliert Nerven. Und das zeigt, der ist wirklich am Ende, weil er nicht mehr weiter weiß. Er ist gekommen und hat gesagt, ich bin der Friedenspräsident. No new wars. So hat er gesagt. Die Preise werden am ersten Tag runtergehen. Alles falsch, alles zurückgenommen. Er hat überhaupt nichts geliefert von dem. Und er weiss, seine Umfragewerte sind im Keller unten. Total im Keller. Und jetzt verliert er sogar die Nerven bei einem Interview, wo ich nicht zum Teil jetzt bei dir.
Aber du laufst ja nicht davon. Du laufst ja nicht davon.
Aber ich bin nicht der Trump. Okay, also. Fragen und Meinungen.
Haben wir irgendwo Fragen? Handzeichen schnell. Ihr hättet euch jetzt da können Gedanken machen, natürlich am weitesten hinten, das ist klar. So, bitte, Ihre Frage.
Raphael, ich habe eine Frage an Roger Jawinski, gerade mit dem Thema vorher. Warum stellst du Markus so an? Weil alle rüsten auf. Du bist ein Panzersoldat gewesen, ich bin im Panzerbataillon gewesen, ich war dort eben ein bisschen Leute führen. Und da stellt sich jetzt die Frage, dass ist doch keine Lüge. Wie alle rüsten die jetzt auf. Und warum? Weil sie es verschlafen haben. Schlichtweg. Selbst wir, jetzt kommt der G7. Was ist das? SRF1, da die Rundschau. Wie viele Drohnenpiloten haben wir jetzt? 7, 8. Und da war noch irgendein Rüstungschef dabei gewesen, der gerade sofort dann einkaufen wollte. Also ich verstehe es nicht ganz. Es ist schlichtweg einfach verschlafen worden.
Richtig. Aber über das haben wir auch nicht geredet. Das ist ein anderes Thema. Ganz Europa hat das verschlafen. Friedensdividende haben wir gehabt während 30 Jahren. Aber man ist jetzt aufgewacht und man merkt, es liegt an uns, auf unserem Kontinent, uns zu verteidigen gegen die Russen, gegen den Putin, und dass wir keine Hilfe haben von Donald Trump, dass wahrscheinlich eben auch, wenn ein NATO-Land angegriffen würde, Artikel 5, dann von ihm nicht in Kraft gesetzt würde. Das ist ein Risiko, das man nicht eingehen kann, und darum müssen wir selber aufrüsten.
Ja, aber ja, da verstehe ich jetzt aber nicht ganz, was, aber die Amerikaner sind ja immer da gewesen jetzt die ganze Zeit. Also ich kenne die Details nicht, die Markus kennt, da mit dem Satelliten.
Er kennt sie nicht.
Ja, aber gut, also, dann lassen wir sie, auf jeden Fall. Auch die Schweiz muss noch irgendwie noch ein bisschen aufrüsten.
Okay, gut. Aber G7? Gut, also. Gut. Gut.
Nein, aber warte, Roger, ich muss noch schnell entgegnen. Wenn wir dir recht geben, du hast völlig recht. Das ist genau der Punkt. Warum müssen wir jetzt so verrückt aufrüsten? Weil wir nichts haben. Und wenn du sagst, die Deutschen rüsten auf, ja, seit 2-3 Jahren. Du weißt es selber, wie lange es geht.
Geld
Roger, du weißt selber, wie lange es geht, bis man eine Armee wieder aufgerüstet hat. Es geht 20 Jahre.
Geld,
ich hatte ja nicht unterbrochen vorher. 20 Jahre und die Deutschen haben nichts gemacht bis jetzt in die Ukraine, außer Geld geschickt. Das ist nichts.
Das ist entscheidend.
Nein, vorher haben die Amerikaner 4 Jahre geschickt.
Nein. Ja. Der ganze Krieg ist jetzt, wird auf neuer Basis geführt. Die Ukrainer haben die modernste Armee von der Welt. Moderner als die Amerikaner, die bauen die Drohnenindustrie massiv auf. Und für das brauchen sie Geld, brauchen sie Werkzeugmaschinen, müssen die können einkaufen etc. Und die Europäer haben nach dem Sturz vom Orban, oder, wo ja da noch geköbelt worden ist, vom J.D. Vance noch am letzten Tag, vom Donald Trump, der gesagt hat, I like him so much, die haben sie können das Geld freigeben und das Geld
fließen. Das ist vor 4 Wochen gewesen. Ja. Du würdest mir sagen, die 4 Wochen sind jetzt entscheidend gewesen.
Nein, die haben vorher schon Geld.
Nein.
Aber jetzt geht's weiter.
Roger, du keine gewinnt wegen der Amerikaner. Nein. Wir sind froh drum. Wir sind froh drum.
Also, Markus, so unbelehrbar. Nächste
Frage. Weiter Frage hier. Ja, Felix Dammann. Ich habe eine Frage. Da sind ihr euch ja einig, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann gegen Russland. Und ich, das wäre ja schön irgendwo, aber ich überlege mir immer, wie soll das gehen, weil habt ihr keine Angst, dass Russland irgendwann mal einfach sagt, so, fertig, jetzt schicken wir irgendwie etwas Atomas. Ich kann mir einfach nicht, wie soll das gehen?
Also Atomwaffen haben ja die Eigenschaft bis jetzt immer gehabt, dass man, wenn man Atomwaffen hat, selber, und weiss, der Gegner hat auch Atomwaffen, dann setzt man sie nicht ein. Die sogenannte Second Strike Capability, dass man zurückschlagen kann, dass das gesichert ist, dass der das als Erster braucht, muss damit rechnen oder kann davon ausgehen, dass der andere sie dann wird gegen ihn. Und aus dem Grund bin ich relativ klar in dem, dass der Putin kein Wahnsinniger ist, der weiss das besser als wir alle zusammen. Darum wird er das nicht machen. Was meinst du?
Also erstens ist er ein Wahnsinniger, vielleicht schon nicht, aber er ist ein übler Diktator. Aber, und das ist wieder die Amerikaner, nur wegen der Amerikaner getraut er sich nicht, Atomwaffen einzusetzen. Die Atomwaffen hätte er schon lange eingesetzt, wenn es Amerika nicht gäbe. Weil die Europäer haben auch das nicht. Sie tun so, als hätten sie es. Aber das haben sie nicht. Nein, Franzosen haben nie die Waffen, die sie brauchen, um gegen die Russen etwas zu machen. Die Deutschen haben keine Atomwaffen und die Engländer haben auch fast nichts mehr. Der Punkt ist, auch da sind die Amerikaner entscheidend. Und wie unfähig die Russen sind, sieht man an dem, das hat der finnische Premierminister, oder ist der Präsident, jetzt weiss ich nicht, mal gestern in einem guten Interview, der hat am Sonntag gesagt, oder? Die Russen haben 4 Jahre gebraucht im Zweiten Weltkrieg, um 1600 Kilometer zurückzulegen auf Berlin. 1600 Kilometer. In den gleichen 4 Jahren in der Ukraine haben sie 60 Kilometer zurückgelegt. Sie sind wirklich überschätzt. Die Armee ist nicht so gut, wie der Putin das gern hätte. Und von dem her habe ich zur Zeit schon nicht mehr Angst. Ich glaube, Russland ist immer ein bisschen unberechenbar. Aber ich habe nicht Angst, dass sie die Atomwaffen einsetzen. Weg den Amerikanern.
Also, machen wir da einen Punkt. Nächsten Sonntag, ein entscheidender Tag für die Schweiz. Eigentlich die Zukunft von der Schweiz. In welche Richtung es geht, wird am 14. Juni darüber entschieden. Und wir alle tun da hoffentlich uns da einbringen. Wir bei Radio 1 machen dann Spezialsendungen am Sonntagnachmittag. Morgen ist noch Fußball dran, da redet mit Erich Vogel über die Fußball-WM. Am Nachmittag ist dann 10 Millionen Schweiz dran. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann unseren Sender einschalten. Und danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.